Wir haben ja alles. Ja, schönen guten Morgen. Prima, dass Sie sich heute Morgen hierher bemüht haben. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen. Wir haben noch ein wichtiges Kapitel vor uns. Das sind wichtige Bibliotheken in Peißen. Denn bei Weitem stehen Sie nicht allein. Sie werden vielleicht überrascht sein, wie viele andere Leute auch in Peißen implementieren und für Sie dann auch etwas bereitstellen. Warten Sie. Laserpointer. So. Und das wollen wir uns anschauen. Vorab aber ein paar Bemerkungen. Also zunächst erstmal vielen Dank für Ihr Feedback auf den Bewertungsbögen, die Sie letztes Mal ausgefüllt haben. Ich habe es mir grob durchgeschaut, aber nicht alle Anmerkungen wirklich systematisch auswerten können. Ich komme nächste Woche nochmal zu Ihnen. Jetzt ein zweites Wort vor allen Dingen an diejenigen, die hier nicht im Saal sind und möglicherweise auch am letzten Montag nicht da waren. Auch diejenigen, Sie sind entweder schon per E-Mail eingeladen, an dieser Befragung teilzunehmen, oder Sie werden in den nächsten Tagen eingeladen. Also bitte nehmen Sie daran teil. Das wäre schön, es hilft uns nämlich wirklich, mit diesen konstruktiven Anmerkungen dann unsere Veranstaltungen auch noch weiter zu verbessern. Jetzt noch eine Ansprache oder eine Bitte, und zwar an diejenigen, die in dem Zweitsemester sind. Ist jemand da, der im zweiten Semester ist? Oh ja, okay. Das heißt, Sie werden auch in den nächsten Tagen eine E-Mail bekommen, indem Sie gebeten werden, einen Fragebogen auch auszufüllen. Dieser Fragebogen heißt Stupser. Er soll Sie ein bisschen anstupsen, aber da kommt der Name nicht her. Sondern Stupser steht für studienbegleitendes Self-Assessment. Und etwas Interessantes für Sie, ein Bonbon, wenn Sie dieses durchführen, für die ersten Semester wird das dann nächstes Jahr im Sommer durchgeführt, wenn Sie den durchführen und Sie dort Ihre Noten eintragen, die Sie bisher erzielt haben, dann sehen Sie eben auch die Durchschnittsnoten, die in Ihrer Kohorte erreicht wurden. Also Sie können Ihre eigenen Leistungen vergleichen mit den Durchschnittsleistungen. Und ansonsten gibt es noch ein paar Fragen zu Ihrem Studierverhalten und da bekommen Sie auch jedes Mal eine Auswertung und gegebenenfalls Hinweise. Also ich glaube, es ist gut für Sie, das mal zu machen, auch wenn man dafür 20 Minuten bis eine halbe Stunde investieren muss, vielleicht jetzt gerade in den Weihnachtsferien. Es ist für Sie auch ganz wichtig, am Ende dieses Semesters, also wahrscheinlich nach den Klausuren, zu entscheiden, studiere ich Informatik weiter oder wechsle ich. Warum ist das wichtig? Das ist ganz wichtig zum Beispiel für BAföG-Empfänger. Im BAföG haben Sie ein Jahr Zeit, dürfen Sie mal probeweise was studieren. Und wenn Sie da innerhalb, also nach zwei Semestern wechseln, bekommen Sie noch weiterhin auch für ein anderes Studium BAföG. Wechseln Sie auch nur ein paar Tage zu spät, gibt es kein BAföG mehr. Also das ist wichtig für Sie, das ist eben auch wichtig für andere. Und was weiß ich, was immer Ihnen passieren kann, in Hessen ist es ja nicht so, aber in anderen Bundesländern kostet ein Zweitstudium und wenn sie einmal im dritten Semester war, ist alles weitere ein Zweitstudium, kostet halt auch Geld. Also wollten Sie zum Beispiel nach Rheinland-Pfalz wechseln, wäre das möglicherweise dann für Sie eben auch finanziell relevant, die Entscheidung jetzt oder in den Frühjahrssemesterferien zu treffen. Das sind diese Hinweise, die wir Ihnen geben wollen, gewissermaßen als Fortsetzung des Mentorings jetzt im zweiten Semester. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Sie das machen. Noch ein Punkt. Eine Kommilitonin von Ihnen hatte mir eine sehr empathische E-Mail geschickt, in der sie darum bat und anregt, den Abgabetermin des aktuellen EPR-Übungsblattes doch auf nach Weihnachten zu verschieben. Wir haben das wirklich, ja, der Wunsch war klar und mein Impuls war auch sofort, ja, warum nicht? Also jeder quält sich selbst so viel, auch über die Weihnachtsferien, wie er will. Wir haben das dann aber im Kreis der Tutoren besprochen und jetzt schimpfen sie über ihre Tutoren. Sie haben gesagt, nein, das ist keine gute Idee. Das heißt, der Abgabetermin bleibt Montag, der 23. Ich hoffe, dass Sie alle schon am nächsten Freitag spätestens fertig sind mit der Aufgabe und sich dann genüsslich in den Weihnachtsurlaub begeben können. Die Tutoren meinten, wenn wir das verschieben, und sie meinen, sie kennen sie inzwischen ein bisschen, dann tut keiner was in dieser Woche. Und auf welchen Termin sollen wir das festlegen? Ja, okay, also wir haben uns dagegen entschieden. Mein Impuls war, ja, warum nicht? Ratio sagt, nee, ist nicht gut. Und für diejenigen, die in den Weihnachtsferien programmieren wollen, noch eine Überraschung, da haben sie ja das nächste Aufgabenblatt, das sie dann bearbeiten können. Okay. So. Soweit die Vorbemerkungen. Heute ist Freitag der 13. Woran erkennt man das am besten?
An der Vorlesung.
Ah ja. Genau. Nein, ich habe mir sagen lassen, das erkennt man am besten daran, dass gestern Donnerstag der 12. war. Gut. Steigen wir ein. Ein bisschen ernsthaft. Wo stehen wir? Der rote Faden? Ich schaue Ihnen in die Augen und mit ein bisschen Wehmut, denn tatsächlich ist für mich heute mit der V13, passt ja alles prima, auch Schluss. Es kann aber gar keine Unglückszahl sein, weil es ist ja die 14. Vorlesung. Ab Montag wird Rüdiger Brause übernehmen und wird Sie in weitere Themen einführen, weitere interessante Themen und soweit er mir gesagt hat, nächsten Freitag wird auch noch mal eine Vorlesung sein. Also er ist eher so ein sportlicher Typ, je eher daran, je eher davon. Okay. Und an dem Freitag bekommen Sie dann auch die vierte größere Programmieraufgabe. Ich hoffe, Sie nehmen die dann wohlwollend entgegen. Sie wird nichts mit Sudoku zu tun haben, wird auf nichts anderes aufbauen. Sie haben Ihren Schmerz hinter sich. Kommt vielleicht noch mal ein bisschen, dann Fragen zur Klausur. Im Januar gehen Sie bitte auch, das ist nur zu Ihrer eigenen Unterstützung, in das Mentoring, gehen Sie auf jeden Fall in das Mentoring. Da bekommen Sie auch noch mal Tipps zu den Prüfungen. Das ganze Mentoring im Januar wird unter dem Thema Prüfungsvorbereitung stehen. Wie mache ich das am besten? Und dann die Klausur. Da freuen Sie sich alle drauf. Ja. So, was wollen wir heute machen? Ja, wir wollen so Begriffe wie Bibliotheken, Frameworks unterscheiden lernen. Was ist das genau? Wir wollen dann mal die vielen Python-Built-ins anschauen oder ich will Ihnen einen Hinweis geben, wo Sie die alle finden. Dann die wichtigsten Python-Ergänzungen noch kennenlernen. Nutzungsmethoden, wie komme ich dahin, was mache ich damit? Und ganz grob, was macht man mit Exceptions, mit diesen Ausnahmen? So, Rückblick. Diese Folie kennen Sie schon, eigentlich müsste ich sie gar nicht zeigen, aber doch ist sie irgendwie wichtig, denn wir werden mit Modulen oder Programmbibliotheken versuchen zu arbeiten. Und Sie wissen ja schon, das war die erste Maßnahme, um die große Softwarekrise, die erste Softwarekrise zu bewältigen. Und das war auch der Beginn des Software-Engineerings. Und ja, als Programmiererin, Programmierer stehen Sie überhaupt nicht allein. Gerade Python ist bekannt dafür, dass im Netz sehr, sehr, sehr viele Bibliotheken zu finden sind, die eben Python, die Programmiersprache, ergänzen. Und zwar als abgeschlossener Teil einer Software, der wiederverwendet wird, den Sie in der Regel auch nicht pflegen müssen. Bad News, das ist eben so im Internet. Niemand garantiert aber auch die Qualität. Das heißt, man findet auch fehlerhafte Module, aber es gibt immer Ansprechpartner. Das heißt, diese Programme werden gepflegt und werden eben auch separat getestet. All das, was Sie hoffentlich schon gemacht haben. Und in Python ist es so, dass viele dieser externen Module in C oder C++ implementiert sind, also auch entsprechend schnell sind. Aber es gibt auch viele Python-Bibliotheken. Gut, da gibt es dann Pakete, Behälter, die Sie implementieren können und das wollen wir uns anschauen. Denken Sie immer daran, wie Sie importieren, ja, also from module import Stern nicht verwenden, schon gar nicht bei fremder Software. Sie müssen wissen, welche Namen da benutzt sind. Und wenn Sie alles importieren, haben Sie ganz schnell großen Mist. Also entweder from module import Name, zweiten Namen, dritten Namen, dann wissen Sie genau, was Sie importiert haben, oder eben qualifiziert, immer mit dem Modulnamen und dann den Funktionsnamen. Auch das geht, obwohl ich es nicht unbedingt empfehle, aber es geht natürlich. Okay, das sind nochmal die Folien, die ursprünglichen Folien, die ich hier drin hatte. Eigentlich dachte ich, hätte ich das rausgekickt. Also Module und Pakete kennen wir. Jetzt kommen wir zu dem Begriff Programmbibliotheken, Software Libraries in Englisch. Und das sind eben Sammlungen von Unterprogrammen, die in irgendeiner Form thematisch zusammengehören. Wir werden uns gleich Beispiele anschauen. Sind diese Bibliotheken, würden wir als Hilfsmodule betrachten. Also Module, die Sie importieren können, ja, die aber von Ihrem Programm angefordert werden. Ein Gegenteil dazu sind sogenannte Frameworks. Frameworks sind auch Module, wenn Sie so wollen. Allerdings sind sie der steuernde Teil. Das heißt, Frameworks werden zum Beispiel gerne im User-Interface-Bereich benutzt, wo auf irgendwelche User-Eingaben reagiert werden muss. Das heißt, das Framework definiert dann den Rahmen des Programms, also quasi den Main, den Hauptteil, und Sie implementieren Ihre spezifischen Programmteile da herein. Also es ist eine Umkehrung gewissermaßen der Steuerung. Bei Bibliotheken sind es Hilfsprogramme. Ihr Programm ruft die Funktionen der Hilfsprogramme auf, während bei Frameworks es umgekehrt ist, dass der Rahmen ruft Ihre zu erstellenden Programmteile auf. Das ist genau der Unterschied und das ist hier nochmal im Detail betrachtet. Bibliothek, der Anwender schreibt das Hauptprogramm und er nutzt die Bibliothek als Hilfsprogramme. Ein Framework ist selbst noch kein fertiges Programm, es gibt nur den Rahmen für. Dieses Framework ruft dann aber die von Ihnen zu schreibenden Klassen oder Methoden auf. Noch eine Bedingung, das kann hilfreich sein, kann natürlich auch begrenzen. Das Framework gibt in der Regel dann die Anwendungsarchitektur vor. Sie schreiben nur noch die kleinen Methoden oder Klassen in dieses Programm herein. In Version of Control sagt man es auf Neuhochdeutsch. So, ist das wirklich so wichtig, so etwas zu kennen? Ja, es ist wichtig. Denn das ist hier die Zahl, diese Tabelle habe ich aktuell aus der Wikipedia genommen, ja, 10.12., genau. Für Python gibt es im Netz mehr als 50.000 verschiedene Teile oder Pakete, die Sie benutzen können. Okay? Das heißt natürlich nicht, dass alles das, was Sie bis jetzt gelernt haben, Sie damit vergessen können, aber es kann Ihre Arbeit entscheidend beschleunigen. Und wir sind alles andere als Gegner der Zusammenarbeit. Sonst würde ich das ja hier gar nicht Ihnen erzählen. Hätten Sie es vielleicht selber gefunden oder irgendwie als Geheimtipp würde das gehandhabt. Nein, das ist modernes Programmieren. Nicht alles selbst machen, sondern das, was im Netz verfügbar ist, zu benutzen. Und wir sehen auch, naja, C ist halt ein bisschen älter, C++ hat noch relativ wenige Pakete, die man benutzen kann, ja? Oder Klassen, externe, die man importieren kann, die man im Netz findet. Bei Python ist das ganz systematisch. Es ist auch Ziel dieser Programmiersprache, in großen Teams zu arbeiten. Und da müssen Sie eben sich als Team-Member dann auch beweisen. Ist vollkommen klar, wenn Sie irgendeinem Programmierer, der eine Bibliothek ins Netz gestellt hat, gute Hinweise, möglicherweise Hinweise auf Fehler, möglicherweise etwas Analysiertes schon oder Korrigiertes geben, dann wird er Ihnen auch in der Regel bei anderen Problemen gerne zur Hilfe stellen. Wenn Sie gute Software schreiben, lesbare Software schreiben und so weiter. Was meinen Sie, warum ich so viel Wert darauf gelegt habe, dass Sie diese Formalien einhalten? Ich bin wirklich alles andere als ein Formalientyp. Es ist aber wichtig, damit Sie Member dieser Community sein können und sein sollen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wo findet man jetzt diese? Die finden Sie auf Ihrem Rechner im Verzeichnis Python 33, so heißt es, wenn Sie es nicht umbenannt haben bei der Installation, und dann im Ordner lib. Python verfolgt die Philosophie Batteries Included und das heißt, Python hat schon sehr, sehr viel in der Distribution mit dabei und das werden wir uns gleich anschauen. Hier genau an dieser Stelle, dann in dieser lib, unter Side Packages, da werden nicht vorhandene Bibliotheken eingebunden. Da können Sie sie reinladen und dann findet der Python-Interpreter sie auch, wenn Sie einen Import machen. Ja? Das müssen Sie schon an der richtigen Stelle machen, weil sonst weiß der Python-Interpreter ja nicht, wo soll er suchen. Wir schauen uns als erstes jetzt aber die sogenannte Standard-Library an. Und da kann ich Ihnen nur sagen, es steht auch irgendwo drin, keep this under your pillow. Also legen Sie das, diese Beschreibung, legen Sie das unter Ihr Kopfkissen. Weil Sie finden Hilfe in fast allen Programmiernotfällen. Sie müssen es nur wissen, dass Sie das dort finden. Und diese ist schon sehr, also diese Batteries, die schon dabei sind, die Batterien, die sind schon sehr umfangreich und es lohnt sich auf jeden Fall, das zu machen. Zumal eben auch häufig erfahrene Programmierer das in C geschrieben haben und es damit schneller und besser für sie ist. Natürlich werden in der Regel nur Standardprobleme gelöst, aber wenn Sie programmiermäßig schon mal 50.000 Standardprobleme gelöst haben, dann sind Sie schon sehr, sehr weit. Jetzt müssen Sie nur noch lernen, diese zu benutzen. Okay. Manche dieser Programme sind da, Sie haben das ja auch schon festgestellt, dass obwohl Python eine höhere Programmiersprache ist und man eigentlich plattformunabhängig damit sein wollte, ist in bestimmten Fällen ein Zugriff aufs Betriebssystem und damit auf die Plattform notwendig, dann werden Ihre Programme plattformabhängig. Das heißt, das große Ziel, einmal geschrieben, auf allen Plattformen laufen lassen, klappt nicht immer, weil Sie an bestimmten Teilen Betriebssystemabhängigkeiten haben. Okay, das ist nicht vermeidbar. Es gibt aber bestimmte Bibliotheken, die genau dieses wieder versuchen aufzuheben und zu sagen, egal welche Datenbank, das muss nicht das Betriebssystem sein, das kann auch ein Datenbanksystem sein, sie benutzen. Ob das etwas von der Firma IBM ist oder MySQL oder was weiß ich, ist vollkommen egal. So, auf diese Art und Weise kann man es einbinden und das Programm bleibt dasselbe, egal auf welcher Datenbank Sie dann meinetwegen arbeiten. Okay, also Python hat schon sehr, sehr viel. Ich habe diese Folie mal absichtlich, um Sie ein bisschen zu ärgern, in Englisch gelassen. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Ja, Python hat die Batteries Included Philosophie. So, und da sehen Sie, wenn Sie hier jetzt in die Python-Doku reinschauen, dann sehen Sie sehr viel. Das kennen Sie schon zum Teil. Aber hier beginnt es jetzt wirklich interessant zu werden. Da gibt es Module, die bestimmte Lösungen für Sie anbieten. Zum Beispiel bestimmte String-Lösungen noch, die wir jetzt in der Regel noch nicht benutzt haben. Da gibt es Lösungen für Regular Expressions. Wenn Sie nicht wissen, was das ist, in 5 Minuten kommen Sie da nicht rein. Da gibt es aber zusätzliche Hilfsprogramme, da gibt es Textwraps, die man dann benutzen kann. Da gibt es nochmal zusätzlich eine Unicode-Datenbank, wo Sie alle Unicode-Zeichen drin haben. Und so weiter und so weiter. Text-Processing ist der erste wichtige Teil. Also so als Problem, wenn das bei Ihnen auftritt, schauen Sie nach, ob Sie da etwas finden. Da gibt es zum Beispiel den RL-Completer, dieses Completion kennen Sie ja. Wenn Sie ersten Buchstaben oder 2 Buchstaben eines Befehls tippen, ja, dann macht das System Vorschläge, wie es weitergehen könnte. Ja. Das ist natürlich ein Stück Software, das das macht und das können Sie eben da einbinden. Oder Readline haben Sie, glaube ich, in der Übung schon mal benutzt. Dann gibt es für Binärdaten so etwas. Dann gibt es spezielle Datentypen, zusätzliche Datentypen. Datetime zum Beispiel, Calendar. Das sind alles Funktionen, die häufig vorkommen und wo Ihnen zusätzlich etwas angeboten wird, wenn Sie es brauchen. Collections, spezielle Heaps nochmal. Heaps haben wir noch nicht besprochen, also Halden. Bisects, also spezielle Array-Algorithmen und so weiter und so weiter. Es gibt fast nichts schon im Python-Paket integriert, was sie nicht, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Spezielle für numerische Sachen, alle diese Module, Maß zum Beispiel, die haben wir gelegentlich schon benutzt. Decimal, eine spezielle Bibliothek für Complex Numbers, eine spezielle Bibliothek für rationale Zahlen, spezielle Bibliothek für Zufallsgeneratoren und dergleichen. Weitere funktionale Programmieranteile, die haben wir als solche noch gar nicht betrachtet, kommt dann auch vor allen Dingen das funktionale Programmieren im zweiten Semester. Das ist nur für diejenigen, die im zweiten das schon gemacht haben. Ganze Menge Methoden zum File-Access und viel, viel, viel mehr. Denn wenn Sie jetzt mal schauen, das geht im Ganzen bis 35. Ich bin hier erst bei 11. Das ist der Grund, warum Sie dieses Buch auf jeden Fall mal anschauen sollten. Die Python Standard Bibliothek. Tun Sie sich den Gefallen. Lesen Sie das Hauptkapitel, nur lesen, aber aufmerksam lesen, nicht mit einem Glas Wein nebenbei, sondern lernen, ja? Damit Sie sich das merken, was da alles drin ist. Es ist ganz sicher, dass Sie auf das eine oder andere Problem stoßen werden. Sie können nicht die ganzen Bibliotheken auswendig lernen, das ist vollkommener Quatsch. Das ist auch der Grund, haben wir viele von Ihnen auch nicht verstanden, warum erzählt er uns das denn nicht? Warum erzähle ich es Ihnen nicht hier alles und dann können Sie es doch programmieren? Warum ich mehrfach gesagt habe, schaut in der Dokumentation nach. Sie müssen das gelernt haben, die Dokumentation zu lesen. Sie müssen vertraut mit dem Jargon sein, mit der üblichen Darstellung dort, um all diese Hilfsmittel wirklich sinnvoll nutzen zu können. Und aus meiner Sicht ist das eben sehr, sehr wichtig. Aber längst nicht das Ende. Denn all diese Module sind nicht gezählt bei den 50.000. Bei den 50.000, da gibt es allein in einem, unter einem Link, der Link ist hier oben angegeben, also PyPy, erste Mal mit Y, das zweite Mal mit I, .python.org, da gibt es einen Python Package Index. Sind nicht alle Packages dort wirklich, es sind nicht alle Packages dort wirklich vorhanden, sie sind aber indexiert und Sie kriegen einen Link auf den aktuellen Platz. Letztes Jahr waren da nur 26.000 da vermerkt. Heute sind es, oder Anfang dieser Woche waren es 37.000. Sie sehen, es gibt viele Python-Programmierer auf der Welt. Sie sind in einer netten, freundlichen Umgebung und die teilen mit Ihnen ihre Ergebnisse. Ändert sich täglich, aber wie stelle ich Ihnen das jetzt vor? Ich könnte natürlich jetzt die 37.000 oder das, was ich meine, was wichtig ist, mal gerade durchgehen. Na, ist natürlich Quatsch. Ist genauso Quatsch wie die Python-Standard-Bibliothek, wo all diese Module drin sind, durchzugehen. Ist kompletter Unsinn. Hier müssen Sie lernen, selber nachzuschauen. Und da gibt es dann kleinere und größere, so wie Sie eben hier auch sehen. Es reicht in der Regel nicht, wenn Sie nur die Description lesen. Sie müssen dann schon ein bisschen weiter reingehen, aber Sie kriegen immer Links und können da weitergehen. Und das möchte ich Ihnen ganz, ganz stark empfehlen, da einmal durchzuschauen, da einmal nach etwas Besonderem zu suchen. Sie können ja nach Sudoku suchen, wäre ja vielleicht mal eine Maßnahme, werden Sie wahrscheinlich nicht finden, aber es ist, also wie Sie jetzt sehen, für uns auch schon eine echte Herausforderung, Aufgaben zu stellen, wo Sie nicht entsprechende Lösungen direkt im Netz finden. Ja? Das ist in vielen anderen Programmiersprachen, die seltener sind, gar kein Problem, da können Sie die Standardprobleme nehmen. Ich bin sicher, bei Python finden Sie zu allen Standardproblemen, die in der Informatik so als Problem gehandhabt werden. Für Sie sind es ja echte keine Probleme, sind es ja eher Herausforderungen in den Übungen. Finden Sie Lösungen. Also immer wenn der Carsten sich da was ausgedacht hatte, dann muss er auch erstmal selber googeln und suchen, ob er das nicht irgendwo findet dazu. Und ganz, ganz wichtig, wenn Sie etwas suchen, übersetzen Sie es auch ins Englische. Denn natürlich ist das Englisch die Standardsprache, in der Programmteile dokumentiert werden. Und wenn Sie nicht die richtigen englischen Suchworte haben, finden Sie auch die potenziellen Lösungen nicht. Also ganz, ganz, ganz wichtig. So, das war eigentlich die ganz wichtige Message schon. Es gibt noch eine zweite Sache, die ich mit Ihnen besprechen wollte. Und das sind diese blöden Exceptions. Also der Projektor, der braucht mal einen hinten drauf. Weil Sie alle kennen diese Meldung, diese typische vierzeilige Meldung. Und diese Meldung hat Sie alle schon geärgert. Hey, warum funktioniert das jetzt wieder nicht? Ich habe doch alles richtig gemacht. Wenn Sie das nie gedacht haben, haben Sie nie programmiert. Ja. Und die erscheint immer noch in Rot. Und das sollte sie auch sein. Auf meinem Display ist sie rot. Bei diesem Projektor wird sie dann schwarz. Naja, gut. Ein kleiner Hinweis, dass das gar nicht so ganz fürchterlich schlimm ist. Das ist nichts anderes als eine Ausnahme. Bei Ihnen jetzt bisher waren das fast immer Ausnahmen, die auf Programmierfehler zurückzuführen waren. Und Sie haben dann zornig davor gesessen, hoffentlich mit einer Partnerin, mit einem Partner, der dann sagte, ja, du musst da ja noch einen Doppelpunkt hintermachen oder dieses oder jenes. All diese Probleme. Ja. Aber Sie können, ich habe hier 10 durch 0 geteilt, Sie können natürlich da eben auch wichtige Informationen bekommen, was denn eigentlich der Fehler war. Und das ist eine typische Ausnahme. Und obwohl es Ausnahme oder Exception heißt, ist es eigentlich ein Verfahren. Denn diese Ausnahmen können an sehr vielen Stellen aufgetreten sein. Es kann sein, dass die Hardware sie meldet. Das sind Hardware-Interrupts, die zum Beispiel kommen, wenn Sie am Keyboard eine Taste drücken. Dann wird das so durchgereicht durch das System, also auch in tiefer liegenden Systemteilen. Es wird als Interrupt gehandhabt, als Unterbrechung des laufenden Programms. Also Hardware-Interrupts wären mögliche Fehler. Auch diese Division durch Null, die wurde gemeldet, wurde von Ihrer arithmetischen Einheit gemeldet und kommt jetzt zu Ihnen hoch durch viele Software-Schichten. So erfahren Sie darüber, indem eine Exception erzeugt wird. Und was können Sie dann machen? Naja, ist die Ursache ein Programmierfehler, dann kennen Sie das schon. Dann müssen Sie den Fehler suchen. Ja? Mit diesen Hinweisen leben, Fehler suchen und ich hoffe beheben. Es kann aber sein, dass Sie vielleicht den Benutzer gebeten haben, geben Sie zwei Zahlen ein, die ich dann für Sie miteinander dividiere. Und jetzt hat der blöde Benutzer diesen Fehler gemacht, hat eine Null eingegeben. Okay, das können Sie als Programmierer wirklich beim besten Willen nicht vorausahnen. Was haben Sie da bisher gemacht? Haben wir auch von Ihnen verlangt? Sie sollten alle möglichen Fehler abfangen. Nun ist dieses, und zwar durch Abfragen und Behandeln. Nun stellt gerade Python, und Python ist da auch sehr, sehr stark, eine elegante Methode zur Verfügung. Wenn Sie sich nicht überlegen wollen, was könnte der User alles falsch gemacht haben oder was könnte er falsch machen, dann fangen Sie auftretende Exceptions, wie zum Beispiel diesen Division durch Null, fangen Sie geeignet ab und behandeln Sie in Ihrem Programm. Und wie sieht das aus? Ganz einfach. Sie schreiben Ihr Programm da, wo der Fehler auftreten könnte, in eine sogenannte Sandbox. Das ist ein geschützter Programmteil, also eine Sandkiste, ja, die, wenn dort eine Exception auftritt, in dieser Try-Clause, die bis zum Except geht, also bis da oben, da, bis da. Wenn dort ein Fehler auftritt, dann wird der abgefangen. Führt nicht zum Programmabsturz, führt nicht zu dieser Fehlermeldung, sondern Sie können bestimmen in diesen sogenannten Except Clauses, was gemacht werden soll. Sie können, wenn der Benutzer eine Null eingegeben hat, können Sie sagen, okay, Null ist hier nicht erlaubt. Sie können, wenn Sie das wissen, was da passieren könnte, das genau so abfangen und dem Benutzer gute Hinweise geben. Sie können auch nur sagen, dass eine Exception aufgetreten ist, was immer Sie wollen. Ja. Und in Python, ich wollte dann erst Ihnen eine Übersicht geben, welche Exceptions, also welche Ausnahmen können alle auftreten, aber da hätte ich 4, 5, 6 Seiten gebraucht. Und da schien es mir doch besser, dass ich sie auf The Python Standard Library verweise. Genau in diesem Textteil ist das auch zu finden unter Exceptions. Wenn Sie ganz genau aufgepasst haben, haben Sie es eben schon gesehen, das war ein Teil der Einführung in die Standard Library. Ja? Ach, ja. Also, ja, Ihr Kollege sagte, er hätte sich sagen lassen, mit Exceptions zu arbeiten wäre eigentlich ein schlechter Programmierstil. Antwort darauf kommt darauf an, also so ein bisschen Radio Erevan. Worauf? Punkt 1. Wie die Sprache selbst die Exception-Behandlung unterstützt. Und Python hat also Sprachelemente, die das direkt unterstützen, haben aber fast alle höhere Programmiersprachen inzwischen. Das Zweite ist, es gibt Situationen, wo es einfach nur, und wir wissen, wir stehen immer so ein bisschen zwischen reiner Lehre, ja, schlechter Programmierstil, und praktisch, schnell, deutlich machbar zu stehen. Also zwischen diesen beiden Extremen stehen wir. Python erlaubt es sogar, aus jedem Codeteil an jeder Stelle so eine Exception auszulösen. Ja? Gewissermaßen als, sonst müssten Sie da irgendwie globale Variablen oder dergleichen benutzen, um diesen Fehler zu melden, der dann in höheren Programmteilen behandelt werden kann. So. Und die meisten Python-Programmierer betrachten das durchaus als eine akzeptierbare, nicht immer ganz einfache zu behandelnde Möglichkeit. Weil, wenn wir jetzt hier reingucken würden in die Standard Library, dann ist es so, Sie bekommen natürlich auch von dem Exception-Händler die Meldung, welche Exception aufgetreten ist. Das reicht aber oft nicht aus, sie dann dem Benutzer weiterzugeben, sondern Sie müssen die in Ihrem Programmkontext schon interpretieren. Ja? Wenn Sie bei Zero Division Error, da reicht es vielleicht aus, da kann der Nutzer dann noch interpretieren, was da falsch ist. Aber in der Regel reicht es nicht aus. Aber es ist immer, und das ist in Python wirklich schwierig, es ist immer eine Möglichkeit, in dieser Sandbox das ablaufen zu lassen, insbesondere neu geschriebene Software, weil Ihr Programm dann nicht abstürzt. Um Ihnen ganz ehrlich zu sein, zu sagen, ich habe auch schon einmal versucht, Python in einem größeren Programm einzusetzen. Größeren Programm heißt ungefähr 50.000 Zeilen Code. Da ist es nicht ideal. Warum nicht? Wegen des dynamischen Typings. Ja? Weil Sie bekommen überhaupt keinen vom Compiler oder Interpreter geprüfte Zusicherung, dass irgendetwas zumindest typmäßig in Ordnung ist. Wenn Sie eine Zuweisung machen, übernehmen Sie ja auch den neuen Typ. Dieses dynamische Typing ist etwas gefährlicher, dafür viel bequemer. Ja? Das genau müssen Sie immer eintauschen, also automatische Prüfbarkeit gegen Bequemlichkeit. Und tut mir leid, die meisten Ihrer Kommilitonen und Kommilitoninnen sagen, ha, wenn ich davor stehe, dann ziehe ich die Bequemlichkeit vor. Und darum gibt es auch diese Behandlung. Es gibt natürlich auch andere Fälle, zum Beispiel direkt Tastatur-Input aufnehmen. Es gibt auch Bibliotheken, Frameworks, die genau auf diese Exceptions aufbauen. Also prinzipiell kennen müssen Sie sie auf jeden Fall. Ob Sie sie jetzt benutzen, ist Ihre Entscheidung. Aber wie gesagt, Sie können nicht nur auf Bedingungen von außen einwirken, Sie können auch Ihre eigenen Bedingungen, Exceptions, erzeugen mit dem Kommando Raise. Das ist nicht sehr schwer, das sollten Sie mal geschlossen lesen. Ich habe Ihnen hier ein deutsches Python-Tutorial angegeben und ich würde es Ihnen auf jeden Fall empfehlen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, ich hätte Ihnen mehr zu sagen, aber hier steht schon meine Fragefolie. Gibt es irgendwelche Fragen? Will noch irgendjemand mit mir schimpfen? Auch das wäre zulässig. Scheint ja nicht so zu sein. Also wie gesagt, ich nehme vorläufig jetzt von Ihnen Abschied, komme aber wieder zurück. Der Ausblick ist ganz einfach. Professor Brause kommt am Montagmorgen her und Sie sind hoffentlich da und heißen ihn willkommen. Ich sage wehmütig ein bisschen Tschüss, es hat mir viel Spaß mit Ihnen gemacht. Sie dürfen mir weiterhin in allen Situationen, wo Sie meinen, dass ich hilfreich sein könnte, eine E-Mail schicken. Ich garantiere nicht, dass ich jede E-Mail beantworte. Ich bekomme so am Tag ungefähr 70. Aber ich werde sie immer lesen und ich werde sie immer ernst nehmen. Ihnen darf ich von dieser Stelle jetzt noch eine schöne Weihnachtszeit wünschen und einen guten Rutsch. Genießen Sie diese 3 Wochen. Betrachten Sie die Herausforderung der Abgabe, der Aufgabe am 23. als Chance, sich diese 3 Wochen Weihnachtspause zu gönnen. Und vielen, vielen Dank Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss.